Also vielen herzlichen Dank für dieses schöne Lied. Auch vielen Dank für die Worte, Freddy. Sie sind richtig passend zu diesem Thema von heute. Und ich möchte Sie aber auch alle ganz herzlich begrüßen. Und für die Spanischen, buenos dias. Gut, unser Leben im Lichte der Ewigkeit. Und dieses Thema, das wollen wir ja heute Morgen unter drei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Also einmal unser Leben im Blick auf unsere Erlösung. Zweitens unser Leben im Blick auf die Entrückung. Und drittens unser Leben im Blick auf das Preisgericht. Und wir werden dann im Laufe der Predigt sehen, dass diese drei Punkte in ihrer Auswirkung zusammenhängen. Und wir können auch sagen, dass wir können auch von drei Brücken sprechen, auf dem Weg zur Ewigkeit, die miteinander verbunden sind. Gut, nun beginnen wir mit dem ersten Punkt, also unser Blick, unser Leben im Blick auf unsere Erlösung. Und ich meine, an sich sollte ja, was die Erlösung anbetrifft, für uns alles klar sein. Aber ich weiß, dass es nicht immer der Fall ist. Und darum möchte ich doch kurz auf dieses Thema eingehen. Also unser Blick, unser Leben im Blick auf die Erlösung. Und Jesus Christus anzunehmen, ist ja eine Entscheidung, die jeder Mensch in seinem Leben persönlich treffen muss. Und ich nehme an, dass das die meisten von uns hier getan haben. Schön wäre es, wenn es alle getan haben. Es ist eine persönliche Entscheidung, sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Und dies geschieht durch die Vergebung unserer Schuld, indem wir Jesus um Vergebung bitten und die Vergebung unsere Sünde durch sein Blut in Anspruch nehmen. Also das ist ja keine Gefühlssache. Ich muss nicht dabei fühlen. Nein, ich muss glauben. Und zwar, ich muss glauben, was das Wort Gottes sagt. Ich muss an das Wort Gottes glauben. Und zwar auch unabhängig von meinen Gefühlen. Und wenn nun die Bibel sagt, dass ich ohne Verdienst gerechtfertigt werde durch sein kostbares Blut, dann darf ich dieses Wort Gottes für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Also ich glaube, dass das, was das Wort Gottes sagt, der Herr in meinem Leben ausführen wird. Wir werden ohne Verdienst, so wie wir sind, allein durch die Gnade gerechtfertigt, durch die Errettung, die in Jesus Christus ist. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir unsere Sünden bekennen und dann vergibt er uns. Also wenn ich mich nun entschlossen habe, Jesus Christus als mein persönlicher Erlöser anzunehmen, dann erfüllt Gott seinerseits seine Zusagen und nimmt doch den Heiligen Geist Wohnung in mir. Das sollte auch klar sein. Und von diesem Augenblick an bin ich ein Kind Gottes. Der Heilige Geist selber gibt mir Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dieser Geist, der wird mir auch die Kraft geben, in einem neuen Leben zu wandeln. Denn nicht umsonst sagt ja 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Neu, das heißt, wir haben das Alte abgelegt. Und noch etwas geschieht in dem Augenblick, wenn sich ein Mensch bekehrt und Jesus als seinen Heiland in sein Leben aufnimmt. Dann wird er durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu getauft. Nicht in eine Kongregation, sondern in den Leib. Und ist somit ein Teil seines Leibes. Ein Glied der Gemeinde Jesu. Und das geschieht allein durch Gnade, ohne Hinzutun von Werken. Nun, was ich eben gesagt habe, sind also grundsätzliche biblische Wahrheiten. Diese Punkte sind das Fundament, auf dem der Gläubige baut, ja, auf dem wir weiterbauen. Und da möchte ich doch noch etwas mit hineinnehmen, was mich persönlich auch in der letzten Zeit sehr interessierte, und zwar, was bedeutet das, unsere Erlösung im Blick auf das Buch des Lebens? Und wir wollen dazu folgender Vers lesen, Offenbarung 20, 15. Offenbarung 20, 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also alle Tote, die nicht gerettet sind, werden vor dem großen weißen Thron erscheinen. Also alle Orte, an denen sich Leichname von ungerechten Toten befinden, sie werden hervorgehen, sie werden gerichtet werden. Es geht also um die Sünder aller Zeiten. Es heißt, dass Bücher aufgetan wurden. Und diese Bücher verzeichnen jeden Gedanken, jedes Wort, jede Tat eines jeden sündigen Menschen. Sie sind alle durch Gottes Allwissenheit aufgezeichnet. Und ein Fundament dieser Ausführung finden wir in Daniel 7,10. Daniel 7,10 ist ja in dieser Hinsicht sehr bekannt. Es heißt hier, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Jetzt, wir müssen uns einmal vorstellen, liebe Geschwister, ich möchte einmal etwas Folgendes erwähnen hier, was interessant ist. Die drei weltweit größten Bibliotheken sind die Kongressbibliothek in Washington, die russische Staatsbibliothek in Moskau und die Bibliothek in St. Petersburg. Also alle drei Bibliotheken enthalten mehr als 10 Millionen Bücher und in der Kongressbibliothek in Washington kümmern sich 5050 Angestellte um 925 Kilometer von Bücherregalen. Also man könnte sich einmal vorstellen, wahrscheinlich ein Bücherregal von der Grenze von der Schweiz bis an die Nordsee. Ein Buch nach dem anderen. Nun, die Größenordnung, nur schon von dem, was ich eben gesagt habe, übersteigt ja unsere Vorstellungen bei weitem. Bei den Büchern, aber die dann vor dem weißen Thron aufgeschlagen werden, da handelt es sich um Milliarden von Menschen. Ja. Und diese Menschen werden mit ihrem vergangenen Leben konfrontiert werden. Und diese Bücher bieten das Beweismaterial für die Verurteilung zur ewigen Verdammnis. Und die Menschen werden gemäß ihrer Werke gerichtet. Wir können davon ausgehen, dass es auch in der ewigen Verdammnis Unterschiede geben wird. Und im Gegensatz zu diesen Büchern steht das Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens ist ja wie ein Dokument, oder wir können auch sagen, ein Beweis der Liebe Gottes zu allen Menschen. Ja, und dieses Buch zeigt die unfassbare Liebe Gottes zu allen Menschen. Und deshalb starb Jesus Christus für alle Sünder. und nicht nur für eine ausgewählte Gruppe. Nun, durch den Sündenfall kam der Tod in die Welt und wir wissen alle aus dem Römerbrief, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wie hat nun Gott auf dieses Problem geantwortet? Der stellvertretende Tod Jesu Christi am Kreuz brachte die Lösung. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben Jesus Christus, unserem Herrn. Und so konnte Gott diesen Konflikt zwischen seiner Liebe zu dem Sünder und seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit lösen. Die Konsequenz davon ist, dass jeder Mensch, der im Mutterleib gebildet wird, bereits im Lebensbuch geschrieben steht, aber wenn er jedoch in seinem Leben Gottes Angebot der Vergebung seiner Sünden nicht annimmt, dann wird sein Name nach Ablauf dieser Gnadenzeit aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Und wir wissen, die Gnadenzeit für den einzelnen Menschen geht bis zu seinem Tode. Und bei dem letzten Gericht vor dem großen Thron, vor dem großen weißen Thron, wird den Verlorenen praktisch durch dieses Buch, das Auftun des Buches des Lebens gezeigt, Gott wollte ja euch das Leben geben, aber ihr habt es ja nicht gewollt. Ihr habt es von euch gewiesen und euer Name steht nicht mehr darin und die Konsequenz wird ewige Pein sein. Nun, da möchte ich noch etwas einfügen, was mich besonders sehr getroffen hatte, also schockiert hatte, und das möchte ich einmal zitieren, und zwar ein ganz bekannter Autor und Philosoph, Jean-Paul Sartre, bezeugte einmal Folgendes. Er schreibt, wie er sich der Gegenwart Gottes einmal hautnah bewusst wurde. Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gebe ihn. Ich hatte mit Streichhölzer gespielt, um einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als Gott mich plötzlich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes und auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft, sichtbar, eine lebendige Zielscheibe. Er sagt dann, mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Und dann, sagt er, Gott sah mich seitdem nie wieder an. Ich meine, ist dies nicht ein furchtbares Zeugnis? Dieser Mann hatte sich willentlich gegen Gott gewendet und Gott zog sich von ihm zurück. Wie furchtbar muss es sein, eines Tages in der Ewigkeit aufzuwachen, um festzustellen zu müssen, dass es nun wirklich keinen Weg mehr zurück gibt und dies unwiderruflich. Natürlich, es ist uns also klar, und das möchte ich jetzt betonen, dass ein Mensch, der Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, in dem Buch des Lebens geschrieben stehen bleibt. Sein Name wird niemals ausgelöscht. Nun, jetzt haben wir über den ersten Punkt gesprochen, praktisch über die Erlösung im Blick oder unsere Erlösung im Blick auf die Ewigkeit. Jetzt kommt der zweite Punkt. Und zwar unser Leben im Blick auf die Entrückung. Und hier haben wir die zweite Brücke zur Ewigkeit, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Was bedeutet, auf die Entrückung zu warten? Was bedeutet, mit dieser Hoffnung zu leben? Von dieser Grundlage haben wir ja soeben gesprochen, von der Erlösung. Und der Ausgangspunkt ist, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Und unsere Nachfolge erzeigt sich in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich möchte einmal dieser Vers lesen, in 1. Thessalonicher 4,15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also hier lesen wir, dass diejenigen, welche im Moment der Entrückung leben, nicht denen zuvorkommen werden, die schon gestorben sind und deren Körper in den Gräbern schlafen. Zuerst werden die Entschlafenen bei der Entrückung auferweckt werden und dann wir, die wir leben. Wir werden dann alle zusammen dem Herrn in der Luft, in den Wolken begegnen und immer bei dem Herrn sein. Nun, was passiert mit den Toten, welche in Christus schlafen? Der geistige Teil des Menschen, der durch die Seele und den Geist gebildet werden, geht nach dem Tod ins Paradies, frei von Sünde und Leid. Hier geht es um den schlafenden Christo, diejenigen, die im Paradies auf das Erscheinen des Herrn warten. Der Leibsolch eines Verstorbenen bleibt in der Erde, aber dennoch gehört der verstorbene Leib Jesus Christus. Die Körper schlafen bis zur Entrückung. Mit der Entrückung wird der körperliche Teil verwandelt in einen himmlischen Körper in Vollkommenheit und Heiligkeit. Lesen wir nochmals dieses Ereignis, wie es im Korintherbrief steht, 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Vers 52, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also der Gläubige oder die Gläubigen, die bei der Entrückung leben, sie alle werden bei der Entrückung einen Herrlichkeitsleib erhalten. Aber auch die Gläubigen, Verstorbenen, die im Paradies sind und deren Körper in der Erde schlafen, werden diesen Herrlichkeitsleib oder Auferstehungsleib erhalten. Sie werden zuerst verwandelt werden und dann wir, die wir leben. Und dieser Sieg wird gewaltig sein, wenn das Sterbliche die Unsterblichkeit ansinnen wird. Und dann wird dieser triumphale Satz auch wahr werden, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und ich würde so sagen, diese eine wunderbare biblische Wahrheit ist es ja, auf die wir unsere lebendige Hoffnung stützen können. Und dieses Panorama, das gibt uns ja Mut für das Heute und Mut für das Morgen und gibt uns Kraft und Stärke für unseren Alltag. Denn eine herrliche Zukunft erwartet uns. Und unser Leben soll ja geprägt sein durch die Erwartung, dass der Herr bald kommt. Und wenn ich in meinem Leben ein wichtiges Ereignis vor mir habe, dann bereite ich mich auch darauf vor. Genauso wie man sich auf eine Hochzeit vorbereitet. Das ganze Leben wird darauf eingestellt. Und vieles werde ich vielleicht lassen müssen, um mich gut auf dieses Ereignis vorbereiten zu können. Und ein wunderbares Beispiel haben wir ja auch in Hannah, der letzten Zeugin des Alten Testaments. Hannah war ja eine Prophetin. Sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Und es heißt ja von ihr, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Sie war Prophetin, sie war Witwe. Diese Frau lebte in der Erwartung, dass der Messias bald kommen würde. Sie war Tag und Nacht im Tempel. Und dies bedeutete, dass ihre innere Haltung auf den Messias ausgerichtet war. Sie kannte sich in der Schrift aus und dies prägte ihr Leben. Und noch jemand haben wir, der sich genauso ausgestreckt hat. Das war der Apostel Paulus. Und wir lesen ja auch von ihm. Er sagte selber, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Ja. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Er beschreibt hier, wie er zu jeder Anstrengung bereit ist, um an das Ziel zu gelangen. Es geht um seine Berufung, es ist ein Ziel, das jeder von uns hier haben sollte. Ja. Und diese Rennbahn endet am Ende unseres Lebens oder im Moment der Entrückung. Und die Berufung Gottes in Christo beinhaltet ja alle Ziele, die Gott mit uns hat, als er uns rettete. Dazu gehört die Erlösung, das Umgestaltetwerden in das Bild Jesu, die gemeinsame Erbe in Christus und eine Heimat im Himmel. Und Philipper 3,20 drückt es noch interessant aus, da dieser Vers sagt, wir sind nicht nur Bürger des Himmels, sondern wir erwarten auch den Herrn Jesus Christus als Heiland vom Himmel her. Und für erwarten steht im Original ein sehr starker Ausdruck, um die ernsthafte Erwartung eines Ereignisses zu beschreiben, von dem man glaubt, dass es bald bevorsteht. Es bedeutet wörtlich den Kopf erheben und den Hals recken, eifrig bemüht, etwas zu sehen oder zu hören. Und liebe Geschwister, dieser Prozess im Leben eines Gläubigen nennt die Bibel schlicht und einfach Heiligung. Was sagt Paulus? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und er sagt weiter in 1. Petrus 1,16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was ganz Wichtiges. Wir sehen hier etwas, ein wichtiges Fundament. Unser neues Leben soll heilig sein, denn wir sind mit einem heiligen Gott verbunden. Und deswegen dürfen wir auch keine Sünde in unserem Leben dulden. Ein Gläubiger, der auf das Kommen des Herrn wartet, kann nicht in Sünde leben. Beides schließt sich einander aus. Der Gläubige, der auf das Kommen des Herrn wartet, baut auf das Fundament, welches Christus ist. Er dient dem Herrn, er folgt dem Herrn und er ist bereit, Opfer zu bringen für die Sache des Herrn. Das sind drei wichtige Punkte. Er dient dem Herrn, er folgt dem Herrn und er ist bereit, Opfer zu bringen für die Sache des Herrn. Nicht umsonst sagt ja Paulus den Korinthern, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Nun, wir haben von diesem Fundament gesprochen, die Erlösung durch Jesus Christus. Und dieses Fundament ist die Grundlage für alles Weitere, was im Leben eines Christen geschieht. Die Motivation, wie wir auf diese Grundlage aufbauen, hängt mit der Erwartung auf das Kommen unseres Herrn zusammen. Und diese Erwartungshaltung, dass Jesus bald kommt, drückt sich in der persönlichen Heiligung aus. Ja. Wir können kein anderes Fundament bauen, außer das gelegt worden ist. Wir können darauf aufbauen, ja. Man braucht nur ein Fundament für ein Gebäude. Sobald es gelegt ist, braucht man kein weiteres. Der Apostel Paulus hatte das Fundament für die Gemeinde in Korinth gelegt. Dieser Grund war Jesus Christus, seine Person und sein Werk. Wir sehen ganz klar, dass der Grund, auf dem wir bauen, Jesus Christus ist. Je mehr das Wort Gottes uns bestimmen kann, umso mehr werden wir in das Ebenbild Jesu Christi umgestaltet. Und damit kommen wir zum dritten Teil des Themas, unser Leben im Licht der Ewigkeit. Und der dritte Punkt ist unser Leben im Blick auf das Preisgericht. Und hier sprechen wir nicht vom Buch des Lebens, auch nicht vom großen weißen Thron, sondern vom Preisgericht. Es ist die dritte Brücke auf dem Weg zur Ewigkeit, von dem wir heute Morgen ja sprechen. Wie wir gelebt haben, das wird ja eine Auswirkung haben in der Ewigkeit. Und ich möchte einmal dieser Vers zitieren, 2. Korinther 5,10. Denn wir alle müssen vor dem Richtstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder bös. Und hier haben wir einen wichtigen Hinweis auf das Preisgericht. Und im ersten Korintherbrief wird das noch detaillierter behandelt. Es wird uns nicht im Unklaren gelassen, was uns erwartet. 1. Korinther 3,12: Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, 1. Korinther 3,13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Also hier lesen wir von Gold, Silber, kostbaren Steine. Es geht hier um kostbare Materialien. Und diese Materialien sprechen von einem Gläubigen, der in seinem Leben, in seinem Wandel treu war. Wir lesen aber auch von Stroh, Heu und Stoppeln. Hier geht es um minderwertige Materialien. Auch dieses bezieht sich auf die Gläubigen. Diese Materialien werden verbrannt werden. Hier sagt uns die Schrift ganz klar, dass ein Gläubiger alles verlieren kann. Die Kronen, die der Herr für ihn bereitet hat. Und 1. Korinther 3,14 sagt dann weiter, wenn jemand das Werk, das er drauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Also wir sehen hier die Grundlage, unsere Erlösung und dann das Weitere, was wir darauf gebaut haben, wie wir auf den Herrn gewartet haben. 1. Korinther 3,15 sagt dann weiter, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also ganz klar, wir können das Heil nicht verlieren, aber unsere Belohnung. Das Wiederkommen Jesu wird wunderbar sein. Das kann jeden Augenblick stattfinden. Dabei müssen wir, das müssen wir festhalten. Wir müssen nichts mehr erwarten. Das Wichtigste ist ja eingetroffen. Es ist aber nicht nur ein Vorrecht für uns, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, sondern natürlich auch eine große Verantwortung, dem, wer für Licht gegeben ist, von dem wird auch eines Tages viel gefordert werden. Und nun möchte ich doch noch zur Abrundung 5 Wahrheiten im Blick auf das Preisgericht unterstreichen. 5 Wahrheiten. Erstens einmal die Zeit. Ja, es ist der Tag Jesu Christi. 1. Korinther 1,8 sagt ganz klar, der euch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesu Christus. Also das Preisgericht, der Tag Jesu Christi. Und dies geschieht wahrscheinlich vor dem tausendjährigen Reich und nach der Entrückung. Es ist vielleicht der erste Tag in der Ewigkeit. Zweitens, der Richter beim Preisgericht ist Jesus Christus. Paulus sagt ja an Timotheus Folgendes, 2. Timotheus 4,8: Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also da tut Paulus die Gemeinde mit hineinziehen. Wir alle, die sein Erscheinen liebhaben. Es ist der gerechte Richter. Drittens, die Personen, die gerichtet werden, sind alle Wiedergeborene. Also alle Gläubige, die die Wiedergeburt empfangen haben. Ja. Wir haben das schon mal gelesen, 2. Korinther 5,10, denn wir alle müssen vor dem Richtstuhl Christi offenbar werden über das, was wir getan haben. Wir, die wir leben, und auch diejenigen, die in Christo gestorben sind, für alle diese gibt es keine Verdammnisse. Aber die Frage nach der Treue in der Nachfolge wird sehr wichtig sein, und zwar in Verbindung mit unserer Belohnung. Wird jemand das Werk verbrennen, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. 1. Korinther 3,14 und der nächste Vers sagt, so wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Manche waren treu, andere oberflächlich. Manche haben es ernst genommen, die anderen weniger. Die einen dienten dem Herrn und die anderen sich selbst. Das gerechte Gericht über den Lebenswandel eines jeden wird der Herr als Richter sprechen. Und das Preisgericht wird über den Grad unseres Lohnes entscheiden. Im Korintherbrief haben wir gelesen, dass das Feuer alles offenbar werden wird. Und deswegen kann es zu Verlusten, Schaden und auch zur Beschämung kommen. Es kann zum Verlust des Lebenswerkes kommen. Und dennoch wird der Wiedergeborene gerettet werden wie durchs Feuer. Und so verstehen wir auch, wenn Paulus den Philippern Folgendes gesagt hat, dass sie ihre Rettung verwirklichen sollen mit Furcht und Zittern. Dabei hat er nicht an die Werke gedacht, sondern dass sie eine gesunde Furcht haben sollten vor dem Sündigen. Der vierte Punkt ist der Maßstab, den der Richter anlegen wird. Und der Maßstab ist die Treue. Und 1. Korinther 4,1 sagt, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und da geht es nicht um Älteste oder um Prediger oder um Missionare, sondern es geht um jedes Glied in der Gemeinde Jesu. Und wenn die Bibel vom Haushalter spricht, geht es hier nicht nur um unsere Taten. Es geht auch um die Unterlassungen. Das, was wir eben nicht taten und was wir eben hätten tun sollen. Und die genauso Konsequenzen hervorrufen. Ja. Dann geht es bei dieser treuen Haushalterschaft um das, was wir aus uneigennütziger Liebe getan haben. Aus Liebe zum Herrn. Und nicht aus Egoismus. Und nicht aus Selbstverwirklichung. Wenn wir von der Treue des Haushalters sprechen, geht es auch um Selbsterkenntnis. Denn der Herr wird nicht das richten, was wir schon gerichtet haben. Das heißt, die Sünden, die wir erkannt haben und um Vergebung gebetet haben. Ja, nicht umsonst sagt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 11,31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Ja, und wie geht das, das selber richten? Nun, ganz einfach, was Paulus oder was Johannes gesagt hat. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit, wenn wir uns selbst richten. Also ich glaube, Sie haben das verstanden, diese Punkte. Wie wichtig ist es, dass wir als treue Haushalter ein authentisches Leben führen, nicht eine Sache sagen und die andere tun. Dass wir zu den Werten stehen als Gläubige. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause. Ja. Nicht nur mit unserem Freund zusammen, sondern auch in der Familie. Unserer eigenen Ehefrau gegenüber und den Kindern. Denn in diesem Sinne müssen wir auch den nächsten Vers verstehen. Lukas 12,2. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Das, was wir offengelegt haben, wird der Herr zudecken. Und das wir zugedeckt haben, wird der Herr aufdecken. Über allem wird der Herr in unseres Inneres schauen, auf unsere Motivation, auf unsere Handlung, die der Motivation entsprungen ist. Und er wird in die tiefsten und intimsten Geheimnisse unserer Seele hineinschauen. Alles wird von dem Herrn offenbar werden. Und fünftens, das Ergebnis. Das Ergebnis wird sehr unterschiedlich ausfallen. Ich denke immer, wir werden einmal im Himmel überhaupt Geschwister generell antreffen, von denen wir gedacht haben, dass sie nie zum Leib Jesu gehören würden. Und manche werden einen großen Lohn empfangen, wo wir gedacht haben, ja, das sind sowieso unschaubare Geschwister. Das Ergebnis wird sehr unterschiedlich ausfallen. Einige haben ihre Werke auf Holz, Heu und Stoppeln gebaut. Ihre Werke werden verbrennen. Und andere haben ihre Werke auf Gold, Silber und edle Steine gebaut. Ihre Werke werden für immer bleiben. Einige haben treu gedient. Sie werden groß sein im Himmelreich. Und andere haben auf viel Fleisch gesät. Sie werden ihre Werke verlieren. Und der Maßstab von diesem Preisgericht wird die Treue sein, die wir dem Herrn entgegengebracht haben. Der eine kann alles verlieren, so wie man sich gerade aus einem brennenden Haus rettet, und der andere wird belohnt werden. Nun, was ich aber hier auch noch unterstreichen möchte, ich möchte nicht jetzt gerade mit diesem gewissen negativen Punkt enden, sondern ich möchte etwas herausstreichen, was genauso wichtig ist. Und dazu gehört, alle, die durch das Preisgericht gingen und gehen werden, werden strahlen und sich freuen. Denn der Herr verheißt ja auch in Offenbarung 21,4, dass er alle Tränen von ihren Augen abwischen wird. Offenbarung 21,4, ich möchte durch diesen Vers lesen. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir wollen es bildlich sagen. Es wird dann große und kleine Gefäße nach dem Preisgericht geben. Sie alle werden voll sein mit der Herrlichkeit Gottes. Denn das Preisgericht ist beendet. Es gibt dann Unterschiede in der Intensität der Leuchtkraft, weil die einen Gefäße groß sind und die anderen klein. Einige werden mehr leuchten, einige weniger. Aber alle werden ohne Unterschied glücklich sein und strahlen. Und was ist das Endziel, das Jesus Christus mit uns hat? Oder mit der Gemeinde? Es ist die Vollendung und die Verherrlichung der Gemeinde. Der im Moment schmerzliche Prozess der Läuterung im Preisgericht wird eine vollendete und verherrlichte Gemeinde hervorbringen. Und vergessen wir dabei nicht, dass diese Gemeinde mit Jesus Christus dann in der Ewigkeit eine wichtige Stellung inne haben wird. Zumal ja Paulus den Korinthern folgendes sagt, in 1. Korinther 6,2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Also wir werden eines Tages mit dem Herrn eine wichtige Stellung innehaben in der Herrlichkeit. Fassen wir nochmals kurz zusammen. Jeder Mensch muss eine klare, persönliche Entscheidung treffen und das Gnadenangebot in Christus annehmen. Das ist die Voraussetzung, um ewiges Leben zu haben. Das ist die erste Brücke auf dem Weg zur Ewigkeit, die Grundlage. Im Blick auf die Entrückung haben wir die klare Ermahnung in der Schrift, dass wir auf den Herrn warten und dementsprechend leben sollen. Ein Leben in der Heiligung. Das ist die zweite Brücke. Und im Blick auf das Preisgericht muss uns klar sein, dass wir eines Tages vor Gott für unser Tun und Lassen Rechenschaft ablegen müssen. Das ist die dritte Brücke. Und heute möchte ich doch noch fragen, haben wir heute an diesem Sonntag den Mut, uns folgende Fragen zu stellen, ja? Wo stehe ich? Ja, wo ist meine Position jetzt gerade? Habe ich wirklich das Rettungsangebot Gottes in Jesus Christus in meinem Leben ergriffen? Ja. Bin ich wiedergeboren? Zweitens, als Gläubige, lebe ich ein Leben der Heiligung? Kann ich das sagen? Lasse ich mich von Gottes Wort täglich korrigieren, sodass Gottes Gnade nicht vergeblich ist in meinem Leben? Ich hoffe, dass das wirklich jeder von uns heute Morgen sagen kann und sich prüft, ja, wo stehe ich? Und zum Schluss möchte ich einfach noch diese Verse lesen aus 2. Korinther 4,16 als Ermutigung, ja, 2. Korinther 4,16 und die folgende. Deshalb, wenn wir es alles jetzt gesehen haben, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maße überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Nicht das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken von ganzem Herzen für dieses Panorama, das du uns heute Morgen vor Augen geführt hast. Du hast uns gezeigt, dass diese drei Brücken zusammenhängen. Wir können das eine Ereignis nicht von dem anderen trennen. Das beginnt mit unserer Erlösung, wenn wir dich angenommen haben. Das geht weiter mit unserer Heiligung, wo wir festlegen, was wir einmal sein werden in der Ewigkeit. Und es endet mit dem Preisgericht, wo dann eigentlich wir die Krone des Lebens, die Kronen bekommen sollen. Herr Jesus, wir wollen dich einfach bitten heute Morgen, dass wir doch alle sagen können, dass wir in dieser Rennbahn laufen. Dass keiner zurückbleibt, keiner auf dem Weg bleibt, keiner müde geworden ist, damit wir alle zum Ziel kommen. Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da an diesem Sonntagmorgen diese Gnade gibst, auch eine Standortbestimmung zu machen. Wo stehe ich, wenn ich Jesus Christus noch nicht habe, dass ich bereit bin, ihn anzunehmen? Wenn ich aber als Gläubige außerhalb der Heiligung stehe, dass ich eine neue Entscheidung treffe, dass wir alle zusammen zum Ziel ankommen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns da heute Morgen reichlich Gnade gibst für diese Entscheidungen. Ich möchte dir danken von ganzem Herzen. Amen.